Ich liebe die Bibel und bin in einer evangelikalen Gemeinde zum Glauben gekommen mit 18 Jahren. Es ist eine Brüdergemeinde aus dem evangelikalen Bereich, die die Bibel sehr ernst nimmt, halt ihre gewissen Grundlehren hat, die auch, die mir nicht geschadet haben. Ich habe gläubige Eltern und bis 18 Jahren war ich das schwarze Schaf der Familie. Meine Bekehrung fand innerhalb von 3 Tagen statt. Ich habe ein neues Testament irgendwie bekommen und habe es für mich allein lesen angefangen. Und da hat Gott zu mir gesprochen und hat mir gezeigt, dass ich ein Sünder bin. Versteht sie mich? Dass ich ein Sünder bin. Dass ich mein Leben egoistisch lebe. Als ich das verstanden habe, dass ich Sünder bin, obwohl ich es eigentlich besser wissen müsste, das hat eingeschlagen in mein Leben wie eine Bombe. Ich war damals verstrickt in Pornografie, Selbstbefriedigung, Egoismus und Dummheit. Und wie Gott zu mir gesprochen hat, im Paulusbrief, also im Galaterbrief, dass Christus für meine Sünden starb, Paulus redet das, da haben wir gedacht, du nicht ich. Kennst du das? Wie das irgendwie so, wenn Gott in dein Leben spricht, hey, du bist ein Sünder, aber ich will dich. Und Jesus ist die Lösung. Wie ich das verstanden habe, da hat sich mein Leben gedreht um 180 Grad. Du hättest 3 Tage vorher nie geglaubt, dass ich gläubig werden würde. Und nach 3 Tagen war es alles anders. Ich habe mir entschieden, ich folge Jesus nach. Und das war der große Moment meines Lebens bis jetzt. Das hat sich nie geändert. Nie. Und diese Gemeinde oder meine Eltern, und sie haben mir das Evangelium und über Jesus so erzählt, so vermittelt, wie sie das verstanden haben. Und es hat völlig ausgereicht, um mich vom Sünder zu einem gerechten Leben zu bringen. Um mich von einem eigentlich Gotthasser zu einem Gerechten zu machen. Von meinem Leben her. Um Jesus zu lieben. Und den Vater. Und dann ging ich in die Gemeinde bei uns und ich hatte eine gute Zeit. 20 Jahre meines Lebens, eine gute Zeit dort. Ich habe gedient, ich habe mit Jesus gelebt und ich habe dazugelernt. Und irgendwann im Laufe dieses Dazulernens habe ich dann die Dreieinigkeit hinterfragt und habe da wieder was dazugelernt. Okay? Dann später, das ist jetzt ein paar Jahre her, 5, 6, später habe ich was dazugelernt, habe mir gedacht, oh, das ist aber das ist komisch, besonders aus nicht dreieiniger Sicht. Wenn jetzt Gott mir vergeben will, warum muss er seinen Sohn schlagen, damit er mir vergeben kann? Das ist Rechtfertigungslehre, Stellvertretungslehre. Gell? Das ist genauso ein Teil der Lehre der evangelikalen Kirchen. Da bin ich drauf gekommen, das ist komisch, dann muss ich nachgehen. Und irgendwann bin ich drauf gekommen, da habe ich jetzt auch was falsch verstanden gehabt. Bei der Vergebung. Rechtfertigungslehre ist doch nicht alles richtig und so. Okay? Und habe da wieder was dazugelernt. Und so lerne ich dazu im Laufe meines Lebens, aber der Grundsatz meiner Entscheidung, mit Gott zu leben, Jesus Christus zu lieben, der hat sich deswegen nicht geändert. Ich habe nur ein bisschen mehr verstanden wieder. Okay? Und vor diesem Hintergrund komme ich und lese die Bibel. Und mit Stefan habe ich geredet, ich darf hier Johannes 17, mach mal ein paar Verse. Ich wollte ihm ausreden, dass es sicher bessere gibt als mich, aber er hat gesagt, ich soll es machen. Wer Bibel mit hat, Johannes 17 aufschlagen, bitte. Ich werde hier mit einem Vers starten, das ist der Vers 7. Nun sind sie zur Kenntnis gekommen, dass alles, was immer du mir gegeben hast, von dir her ist. Weil ich die Worte, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben habe, und sie empfingen sie und kamen wahrlich zur Kenntnis, dass ich von dir ausging, und sie glauben, dass du mich sandtest. Müsste in deiner Übersetzung ähnlich stehen. Das, was hier ausgedrückt ist, ist das, dass Jesus sagt über seine Jünger, die unmittelbar bei ihm bei dieser Begegnung vor ihm standen, diese glauben, dass du mich sandtest. Sie sind zu dieser Erkenntnis gekommen, dass die Worte, die ich ihnen erzähle, wirklich von dir kommen, und das glauben sie. Das haben sie auch in Kapitel 16, am Ende sagen sie das zum Schluss, im Vers 16, Vers 30, sagen die Jünger: Nun wissen wir, dass du alles weißt und es nicht nötig hast, dass dich jemand, Klammer lehrend, frage. Daraufhin glauben wir, dass du von Gott ausgingst. Überlegen wir das mal kurz, das ist jetzt, Johannes 17 ist ganz knapp vor der Kreuzigung. Das beginnt im Kapitel 13, und dann ist diese ganzen Reden Jesu, zum Schluss das Gebet, und dann ist die Garten Gethsemane und Kreuzigung. Und Jesus sagt, nachdem seine Jünger mit ihm jahrelang unterwegs waren, sagt er am Ende: Nun sind sie zur Kenntnis gekommen, dass ich von dir ausging und dass du mich sandtest. Nun. Das ist eigentlich ziemlich eine Basic-Frage, oder? Es geht nicht darum, nun haben sie das Wesen Gottes in ihrer Vollkommenheit verstanden. Oder nun haben sie mein Wesen, wie ich innerlich funktioniere, Mensch, Gott, wie immer, verstanden. Die Frage ist viel einfacher und viel fundamentaler. Ist Jesus ein Irrlehrer oder ist er von Gott? Und für diese Frage haben sie lange, lange gebraucht. Sie sagen es vorher, nun, also in Vers 16, gell? Daraufhin glauben wir, dass du von Gott ausgingst. Sagen sie erst in Vers 16, Kapitel 16. Aber diese Frage, ist Jesus von Gott oder ist er nicht von Gott, ist eigentlich die wesentlichste Frage meines Lebens. Für mich war es so. Ist er mein Retter oder ist es nicht? Bietet Gott die Rettung durch Jesus an oder nicht? Das hat mein Leben verändert. Gar nicht so sehr, wie ich dann verstanden habe, oh, Jesus ist doch nur ganz Mensch. Dann hat sich die Bibel erleichtert für mich. Das Verständnis wurde klarer. Aber das Wesentliche meines Lebens, in meinem Leben war es nicht. Und ich denke, bei den Jüngern war es auch so. Das Wesentliche war es, wie sie gecheckt haben, dem müssen wir folgen. Auf Tod und Gebein ihm nach, gell? Tod und Verderben ihm nach. Ihm folgen wir jetzt nach. Und da haben sie Jahre gebraucht. Warum war das so schwer? Der Petrus hat doch beim Fischfang oder so, oder? Hat er sich schon hingeworfen und ist Jesus nachgefolgt. Wieso brauchte er noch so lange Zeit, um wirklich zu dieser Erkenntnis zu kommen? Ja, es stimmt. Was ist für einen Juden so schwer gewesen, zur damaligen Zeit zu dieser Erkenntnis zu kommen? Jesus, du bist von Gott. Ich bin jetzt völlig davon überzeugt. Was war's? Dazu müssten wir jetzt das Johannesevangelium lesen, weil da steckt die Antwort auf die Frage, was war so schwer? Und darum ist das Johannesevangelium geschrieben, um Leute zu überzeugen, ja, Jesus ist von Gott. Wir sind überzeugt worden über Jahre. Da sind dann die, was sie miterlebt haben, was Jesus gesagt hat, warum es ihnen so schwer fiel, Das hat nämlich was auch damit zu tun, was Jesus gesagt hat. Warum es ihnen so schwer fiel, das hat damit zu tun, wer Jesus war, nämlich aus Nazareth, nicht aus der Hohepriesterfamilie, nicht gar Hochgeborener. Gell? Diese ganzen Dinge, die die Jünger angefeindet haben, was sie erlebt haben, was Jesus gesagt hat, was er getan hat, findet man im Johannesevangelium beschrieben. Und das Ziel des Johannesevangeliums ist, dem Zuhörer zu überzeugen, diese ganzen Probleme gibt's und das ist die Lösung. Das Johannesevangelium, da gibt es verschiedene Meinungen. Meiner Meinung nach ist es vom Johannes geschrieben. Okay? Und der Johannes sagt in Galater, dass der Paulus geht unter die Nation. Paulus war ja ein bisschen ein Sonderapostel, gell? Also für die Nationen bestimmt. Und in Galater treffen sie die, beschreibt Paulus, dass sie sich treffen. Und dann haben sie sich den Handschlag gegeben, sie haben dasselbe Evangelium, gell? Die einen gehen aber unter die Beschnittenen. Und Paulus geht zu den Unbeschnittenen. Und da steht, dass Johannes war dabei bei diesem Treffen. Galater Kapitel 2, schlagt mich tot, Vers 9 oder so. Ich habe es mir jetzt nicht rausgeschrieben. Bin mir aber sicher, dass es dort steht. Helft es mal kurz. Galater Kapitel 2, da wird der Johannes erwähnt.
Vers 9.
Vers 9, genau. Genau. Und nachdem sie die Gnade zur Kenntnis nahmen, die mir gegeben worden war, die von Paulus, Jakobus, Kephas und Johannes, die dafür angesehen waren, Pfeiler zu sein, gaben sie mir und Barnabas die rechte Hand der Gemeinschaft, damit wir für die, die von den Völkern sind, da wären, aber sie für die Beschneidung. Johannes hat sich zur Aufgabe gesehen, er will Israeliten dienen, Juden dienen. Und das Johannesevangelium ist eine große Hilfe für Juden, die sich entscheiden müssen, ist Jesus jetzt ein Irrlehrer oder ist er wirklich der Gesalbte? Okay? Das ist das Johannesevangelium ist nicht geschrieben in eine Diskussion, ist Jesus der dreieinige Gott oder nicht? Wir finden dort im Johannesevangelium keine Stellen, die dieses Thema behandeln. Auch ist das, wie Jesus innen drinnen funktioniert, im Johannesevangelium nicht beschrieben. Wenn er sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Okay? Wird das gern herausgenommen und in eine Diskussion eingebracht, wo es um das Thema geht, wie funktioniert Jesus innen drinnen? Ist Jesus innen drinnen Gott? Aber was Jesus da sagt eigentlich, wenn man weiter liest, sagt er, das, was ich sage, ist vom Vater. Darum ist, wenn du mich siehst und mir zuhörst, hörst du und siehst du den Vater. Weil er mich sandte und ich das weitergebe, was ich von ihm hörte. So ist es ein Text, den kann man verwenden in einer Diskussion, wie Jesus innen drinnen funktioniert. Aber eigentlich ist er nicht dafür gedacht gewesen, sondern die Frage zu klären, ist das, was Jesus sagt, von Gott oder nicht? Oder ist er ein Irrlehrer? In dieser Spaltung zu dienen, die dem Judentum, das ist im Johannesevangelium beschrieben, Johannes beschreibt in seinem Evangelium eine große Spaltung des israelischen Volkes. Ich suche es gerade. Wo ist mein Zettel? Das. Kapitel 10, Vers 19. Da hören Juden, hören Jesus zu. Da steht, darauf entstand wieder eine Spaltung unter den Juden wegen dieser Worte. Viele von ihnen sagten, er hat einen Dämon und ist von Sinnen. Was hört ihr auf ihn? Andere sagten, diese Worte sind nicht die eines Dämonisierten. Kann ein Dämon Augen von Blinden öffnen? Was ich hier zeigen will ist, es gab aufgrund dessen, was Jesus sagte, was er predigte, eine Spaltung im Judentum. Manche Juden sagten das über ihn und manche sagten das über ihn. Ist euch eh nichts Neues, gell? Und Johannes Evangelium will jetzt überzeugen, in dieses Judentum hinein, das unter dieser Spaltung leidet, entscheidet euch für diese Seite. Er ist der Gesalbte. Für einen Juden war es schwierig, zum Beispiel, dass Jesus am Sabbat heilte. Findet man, gell? Wir wissen, dass dieser nicht von Gott ist, denn der heilt am Sabbat. Und Jesus heilt am Sabbat. Und sein Argument in Johannes 5 ist, mein Vater heilt am Sabbat auch. Und wenn mein Vater am Sabbat heilt und er mir diese Wunder zeigt, mache ich es auch. Und das war für sie schwierig. Was ist das für eine Begründung? Gott heilt am Sabbat, mein Vater wirkt und ich wirke. Johannes 5. Er heilt am Sabbat, ich heile auch. Ja, was macht er sich zu Gott oder was? Das ist wie wenn ich sagen würde, Gott tut irgendwas an einem gewissen Tag, darum tue ich es auch. Du musst erst mal trauen, oder? Fangen wir mal vorne an im Johannes. Johannes Kapitel 1. In dem ersten Kapitel ist der Johannes der Täufer sehr wesentlich. Er wird immer wieder von ihm geschrieben, was er gesagt hat, vor allem was er gesagt hat. Und vor allem das, was er über den Gesalbten oder über Jesus gesagt hat. Und Johannes der Täufer, kann man sich vorstellen, ist unter Juden eine angesehene oder eine nicht angesehene Person? Angesehen. Was der sagt, hat Gewicht. Es hat sogar so viel Gewicht, dass man sich fragt, dass Jesus mit Johannes verglichen wird und dann muss man sogar argumentieren und sagt, aber Johannes war nicht der Große. Es gab einen Größeren als Johannes. Das sagt Johannes selbst. So angesehen war Johannes, der Täufer. Und dann sagt man, Jesus, schau mal, was Johannes, der Täufer, über Jesus gesagt hat. Das hat Gewicht. Und das wird hier aufgeschrieben. Okay? Und dann sagt er zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 8, er selbst war nicht das Licht, Johannes der Täufer, muss er sagen, er war nicht das Licht, sondern er sollte von dem Licht Zeugnis geben. Da sieht man die große Stellung, wenn ich euch jetzt erklären müsste, Johannes der Täufer war nicht das Licht. Er war nicht der Gesalbte, er war nicht der Retter, er kam als Vorläufer. Das muss ich ja niemandem hier erklären, gell? Das ist uns allen klar. Aber wenn wir Juden sind und das ganze Christentum noch nicht erlebt haben und gerade in dieser Zeit stecken, wo Johannes der Täufer tauft und viele kommen zur Buße, lassen sich taufen, ganze Städte, Jerusalem geht raus. Gell? Endlich wieder ein großer Prophet. Hat es ja Jahrhunderte nicht mehr gegeben. Und dann sagt man aber, ja, aber Johannes ist nicht das Letzte. Dann das Nächste, der davor kommt, in Kapitel 1, ist Mose, Vers 17. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit wurden durch Jesus Christus. Niemand, in Klammer, auch Mose nicht, Klammer zu, hat Gott je gesehen. Der einzig geborene Sohn, der zur Brust des Vaters gewandt ist, der gab über ihn Aufschluss. Ist wieder ein Vergleich, Mose und Jesus Christus. Mose, durch den kam das Gesetz. Und was gibt es Größeres für den Juden als das Gesetz? Und wen gibt es Größeren als Mose? Ja, Abraham vielleicht. Abraham, Mose, Jakob. Und Jesus wird mit Mose verglichen. Und das werden wir noch öfter sehen im Johannesevangelium, dass Mose und sein Gesetz immer wieder vorkommt, zum Guten und zum Schlechten. Also zum Schlechten insofern, dass die Pharisäer dann gesagt haben, Jesus kann nicht von Gott sein, denn, und haben das Argument gehabt, haben Mose verwendet. Und das zählt ja bei den Juden extrem viel. Kapitel 4, da Vers 1. Als nun der Herr erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger machte und taufte als Johannes, obwohl Jesus nicht selbst taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und zog nach Galiläa. Das Problem hier in der damaligen Zeit war, dass das Jüngermachen zwischen Johannes dem Täufer und Jesu zur Konkurrenz wurde. Weil Johannes der Täufer so groß ist in ihren Augen. Und jetzt kommt da einer, der ist nicht so ein Prophet wie Johannes der Täufer in ihren Augen, behauptet aber, Johannes der Täufer hat für mich, Jesus hat das nicht behauptet, sondern Johannes hat es gesagt, der nach mir kommt, ich bin nicht würdig, ihm die Riemen der Sandalen zu öffnen. Dann ist die Begebenheit in Samaria, da sind wir gleich in Kapitel 4, Vers 12, die Frage, bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab und er selbst trank von ihm und seine Söhne? Hier ist die Frau, die Samariterin, auch eine Nachkommen, zumindest aus ihrer Sicht, gell? Ihr Vater Jakob, sie ist eine Tochter Jakobs, das Nordreich, war ja nicht angesehen unter den restlichen Juden, aber aus ihrer Sicht war sie Nachkomme Jakobs. Und bei ihr auch die Frage, bist du größer als unser Vater Jakob? So, die Väter der Juden waren die Großen. Und wenn Jesus jetzt durch Tat oder Wort sagt, ich bin größer, war das unglaublich schwer für einen Juden zu akzeptieren. In Kapitel 8 werden wir das gleich wiederfinden. Abraham starb und du sagst, man wird leben, wenn man an dich glaubt. Bist du größer als die Propheten und Abraham? Wenn jemand sagt, gehen wir zuerst zu Kapitel 8, gehen wir mal kurz zu Kapitel 8, Vers 52. Da sagten die Juden zu ihm, jetzt erkennen wir, dass du einen Dämon hast. Das haben wir schon mal gelesen, so ähnlich, gell? Du hast einen Dämon. Hier auch. Jetzt erkennen wir, dass du einen Dämon hast. Abraham ist gestorben und die Propheten. Und du sagst, wenn jemand mein Wort hält, wird er den Tod nicht schmecken in Ewigkeit. Bist du größer als unser Vater Abraham, der gestorben ist? Auch die Propheten, Klammer, Mose, Klammer zu, starben. Was machst du aus dir selbst? Ich denke, für einen Juden war es wirklich schwer. Mose war so hoch und Abraham und die Propheten so hoch angesehen. Und dann sagt Jesus, wer an mich glaubt, wird nicht sterben. Und die waren aber vorher alle gestorben. Das Problem ist, du darfst schon sagen, du bist ein Jünger Moses oder Mose hat von dir gesprochen. Ja, aber dann bist du unter Mose, nicht über Mose. Und wenn du ein Samen Abrahams bist und du sagst, ja, Abraham ist mein Vater, dann bist du unter Abraham und nicht über Abraham. Aber Jesus, seine Rede war so, dass man daraus geschlossen hat, ich bin über Abraham. Ganz am Ende von Kapitel 8 steht, ehe Abraham war oder wurde, bin ich. Da steht Abraham. Da steht nicht, ehe die Welt war, bin ich. Er vergleicht sich nicht mit der Schöpfung. Er vergleicht sich mit Abraham. Und er sagt, ehe Abraham war oder wurde, je nachdem wie man das übersetzt, oder sein wird, ich bin kein griechischer Experte, aber sagen, gibt es auch die Möglichkeit, bin ich. Egal, was das im Konkreten, im Detail heißt, ist es immer ein Vergleich zwischen ihm und Abraham. Und der Vergleich heißt, ich bin größer als Abraham. Und wie argumentiert das Jesus? Das sind ein paar Zeilen davor, sagt er, Abraham freute sich über meinen Tag. Das liest man im Alten Testament. Und das zeigt, wenn ich mich freue, wenn Abraham sich freut über seinen Samen, zeigt es nicht, dass sein Same wertvoll ist. Sonst würde es ja nicht freuen. Die Freude Abrahams, wo steht denn das? Vers 56. Abraham, euer Vater, war hoch erfreut, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Die Freude Abrahams über den Tag des Samens zeigt den Wert des Samens. Das ist Jesu Argument. Und dann sagen sie drauf, ich mache mal einen kurzen Nebensatz, dann sagen sie drauf, die Juden, noch keine 50 Jahre bist du und hast Abraham gesehen. Ich glaube, sie meinen damit, was sie damit sagen wollen, ist ein Sprichwort, was sie sagen wollen ist, du bist noch nicht 50 Jahre und belehrst uns über Abraham. Das heißt so viel, da sind die, vor ihm sind die großen Lehrer Israels. Die sind alt. Und dann kommt der junge Jesus und belehrt sie über Abraham. Und dann sagen sie, du bist noch keine 50 Jahre und hast Abraham gesehen. Meinen damit, hast Abraham verstanden und belehrst uns, was Abraham dachte. Weil sie reden ja vorher darüber, ich sage euch das, was ich bei meinem Vater gesehen habe, ihr sagt das, was ihr bei eurem Vater gehört habt. Das meint nicht, was man physisch gehört hat oder gesehen hat, sondern man vertritt Gott oder man vertritt einen anderen. Das ist in Vers 38. Ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen habe. Also tut auch ihr, in Klammer reden, was ihr bei eurem Vater gesehen habt. Das redet hier, sie vertreten ihren Vater, er vertritt seinen Vater. Und ich denke, am Ende von Kapitel 8, das ist, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen, redet von dem, du vertrittst hier Abrahams Meinung und bist noch nicht mal 50 Jahre und bist noch nicht mehr ein Lehrer. Und dann sagt Jesus, er vergleicht sich mit Abraham und sagt, ehe Abraham war, was immer wichtig war, der Vater Israels war, irgendwas war, bin ich schon längst. Und das Problem war, er macht sich größer als Abraham. Und das hören seine Jünger, die Jesus folgen, auch. Wenn du dir jetzt vorstellst, du bist der Jünger, du bist der Fischer. Wie der Petrus. Bist der Fischer. Hast du erlebt, der lang gefischt. Du warst nie auf einer Hochschule. Okay? Und dann kommt Jesus vorbei und er holt dich ab. Beim Fischfang. Ich mache dich zu einem Menschenfischer. Und du bist völlig überzeugt, hey, Wahnsinn, das ist jetzt, da ist er. Dann gehst du mit ihm mit. Und ist alles toll. Und dann kommst du mit ihm nach Jerusalem und dort sind die Lehrer Israels. Und die Lehrer Israels sind völlig dagegen. Aber du bist doch auch ein Israelit. Petrus, ich bin doch ein Jude. Und das sind die Hohenpriester und da sind die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Und die sind dagegen. dass man da ins Zweifeln kommen kann, oder? Und dass man da Jahre braucht, wo man dann diese Diskussionen zuhört, für und hin und was Jesus getan hat und wie sie ihn beschuldigen und wie er geht und wie er sich verteidigt, bis sie zum Ende dann Richtung Kreuz sagen, ja, eigentlich, jetzt haben wir das alles gehört. Wir sind zur Überzeugung gekommen, es stimmt, was du sagst, du bist wirklich der Gesalbte. Jetzt kommen wir zum Kapitel 17, weil das wollten wir ja. Ich würde sagen, ich lese jeden Vers und ich sage, wie ich ihn verstehe. Weil mir ging es so, wie ich dieses Kapitel 17 gelesen habe, die ersten paar Male, ich habe gar nichts verstanden. Da sagt Jesus immer, verherrliche mich, verherrliche da und so weiter. Und ich habe mir gedacht, was redet denn der? Wovon redet denn der? Okay. Und dann habe ich mich aufgemacht und habe das ganze Johannesevangelium durchgelesen, um Johannes 17 zu verstehen. Weil ich verstehe, sonst habe ich keine Chance. Das habe ich gemacht. Und da stehe ich jetzt. Okay? So mit Fragen im Kopf und habe das Johannesevangelium durchgelesen, um diese Fragen hier irgendwie in Johannes 17 für mich zu klären. Und dieses redete Jesus. Und er hob seine Augen auf zum Himmel und sagte, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich auch verherrliche, so wie du ihm Vollmacht gabst über alles Fleisch, damit er ihnen ewiges Leben gebe, allem, was du ihm gegeben hast. Was macht hier Jesus? Es ist eine Bitte. Eine Bitte an Gott, ihn zu verherrlichen, eben mit dem Resultat, dass daraufhin auch er Gott verherrlichen werde, so wie Gott ihm schon zuvor Vollmacht gab über alles Fleisch, damit er ihnen ewiges Leben gibt. Ich verstehe das so. Dieses Thema, das ewige Leben, dass Jesus das ewige Leben geben darf, das finden wir schon in Johannes 5. Er wird richten, er wird das Leben geben. Das finden wir auch später noch. Es war eines der großen, auch bei Abraham, nicht, wer an ihn glaubt, wird ewig leben. Haben wir gerade gemacht, Johannes 8. Und er hat das auch praktisch schon durchgeführt bei Lazarus. Er hat jemand auferweckt. Durch Gebet. Er sagt dann, ich danke dir, Vater, du hast mich erhört. Aber ich weiß, du erhörst mich alle Zeit, so wisst's, oder? Johannes 8. Nee, nicht Johannes 8. Lazarus, Johannes 11. 11, gell? Ja. Das hat er schon funktioniert bei anderen, bei Lazarus, gell? Und er hat es auch schon gepredigt, dass Gott ihm diese Vollmacht gibt oder gegeben hat. Aber bei sich selbst hat er es noch nicht ausprobiert. Sozusagen, gell? Jetzt bittet er für sich selbst und sagt, Gott, jetzt musst du mich auferwecken. Ich weiß nicht so genau, ob ihr meine Mundart versteht. Gott, du musst mich auferwecken. Mich. Er bittet nicht für andere, er bittet für sich selbst. In derselben Weise, wie du mir Vollmacht zugesprochen hast, dass ich Leben geben werde, der Welt, alle, die an ihn glauben, musst du jetzt mich auch auferwecken. Das ist das Gebet. Und wenn ich auferweckt sein werde, werde ich dich verherrlichen. Alle werden sehen, du hast mich gesandt, der Geist wird ausgegossen und der Glaube wächst. Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich auch verherrliche, so wie du ihm Vollmacht gabst über alles Fleisch, damit er ihnen ewiges Leben gebe, allem, was du ihm gegeben hast. Das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, erkennen möchten und den du gesandtest, Jesus Christus. Er sagt das seinen Jüngern. Zum ewigen Leben sind zwei notwendig. Der Sohn, der das Leben verspricht. Aber wenn es nur Versprechen hast und niemand dahinter steht, der das Versprechen einlöst, hast nichts gewonnen. Okay? So, das ewige Leben ist abhängig von dem Gesandten, Jesu Christi, als auch von Gott, der das wahr macht. Und Jesus hat dieses Versprechen des ewigen Lebens seinen Nachfolgern versprochen. Nicht allen. Und dieses Gebet geht jetzt um das, dass sie ewiges Leben bekommen, dass Gott wirklich dahinter steht. Ja, dass es tut. Das ist das ewige Leben. Dass sie dich kennen und dass sie mich kennen. Ich verherrlichte dich auf der Erde. Das Werk, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte, führte ich ans Ziel. Also er ist jetzt fertig mit seinem Leben. Nun verherrliche mich, du Vater, bei dir selbst. Auferstehung, Himmelfahrt, wahrscheinlich Geistausgießung, es dient ja alles zur Herrlichkeit Jesu Christi. Auch der Geist, gell, als Beleg seiner Auferstehung, würde der Geist unter anderem wahrscheinlich, gell, will ich nicht absolutieren, ausgegossen. Die bei dir selbst und die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Keine Ahnung, was er da meint. Ich offenbarte deinen Namen den Menschen, die du mir aus der Welt gegeben hast. Jesu Predigt war, wenn du mich nicht annimmst, nimmst du damit Gott auch nicht an. Auch nicht an. Wer mich nicht annimmt, lehnt auch Gott ab. Er hat es die Pharisäer gesagt, euer Vater ist nicht Gott. Zum Beispiel. Oder die Welt hasst mich, oder sie hat Gott nicht erkannt. Wo habe ich es? Es steht ein paar Mal, ich habe es noch unterstrichen. Kann mir helfen, wo steht das? Wer Jesus nicht annimmt, hat Gott nicht. Im Johannesevangelium. Helft es mir mal. Steht das wo? Im Johannesevangelium, sag mal. Steht sicher. Ja, habt schon was. Ist mir da nicht unterstrichen, aber ich habe gewusst, wo es steht. Johannes 15, Vers 23. Wer mich hasst, hasst auch meinen Vater. Lesen wir nur weiter. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, hätten sie nicht Sünde gehabt. Nun haben sie aber mich und auch meinen Vater gesehen und auch gehasst. Also ist hier, gell? Wenn du Jesus ablehnst und ihn hasst, hasst du Gott. Ich lese wieder in Johannes 17, 6. Ich offenbarte deinen Namen den Menschen, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie und mir hast du sie gegeben. Und dein Wort haben sie bewahrt. Nun sind sie zur Kenntnis gekommen, dass alles, was immer du mir gegeben hast, von dir her ist. Weil ich die Worte, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben habe und sie empfingen sie und kamen wahrlich zur Kenntnis, dass ich von dir ausging und sie glaubten, dass du mich sandtest. Das ist eben diese Zusammenfassung, sie sind wirklich jetzt, sie glauben, er ist von Gott. Mich verwundert es ein bisschen, dass da, ich glaube, diese Idee kommt aus der Überschrift aus der Elberfelder, oder? Hohe priesterliches Gebet. Steht das irgendwo in der Elberfelder? Also ja, in der Luther? Ja, ich glaube, das ist ein bisschen eine komische Überschrift. Weil dieses Gebet hat mit Priestern nichts zu tun. Das Gebet ist etwas, sie haben erkannt, dass er gesandt wurde von Gott als Prophet, als Gesalbter, als der gesalbte Sohn des Menschen, als der König. Aber im ganzen Johannesevangelium könnte mich nicht erinnern, dass irgendwo das Thema wäre Priester. Jesus ist Priester oder so. Das ist hier, was er sagt, ist, sie haben jetzt akzeptiert, sie glauben, dass jetzt wirklich ich wäre von dir gesandt worden. Und hier geht es, wenn er das sagt, um Worte. Er als Prophet. Johannes Kapitel 5 am Ende, so wie Mose sagte, also es wird einer kommen nach ihm, der Prophet wie er, sie mögen sich hören, Prophet. Und dann noch mehr wie ein Prophet, sondern wie ein sehr hoher Prophet, wie der Gesalbte selbst. Gibt es Einwände bis jetzt oder Fragen? Ist der Noah noch wo? Soweit noch checkt? Gut.
Ist es nicht so, dass Jesus der hohe Priester und schlechthin
ist? Ja, nicht im Johannesevangelium. Weißt du, das heißt ja nicht, dass es nicht ist. Aber was ich damit sagen will, ist nicht, dass es nicht ist. Das ist natürlich ist es. Hebräer. Aber das Johannesevangelium hat das nicht zum Thema. Das will ich damit sagen. Und darum ist die Überschrift meiner Meinung nach hier nicht passend.
Du hast gesagt, verherrliche ich mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe der Welt grundgelegt war. Und übrigens auch in Klammer bei den Jüngern. Ja, übrigens auch bei den Jüngern heißt es, dass sie in Christus auserwählt seien vor Grundlegung der Welt. Nun, wenn du sagst, verherrliche mich mit dieser Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, hat das so etwas angedeutet, keine Ahnung, was da gemeint sein könnte. Aber es ist doch einfach die Herrlichkeit, die für ihn vorgesehen war, aus der Sicht von Gott.
Ja, ich wiederhole kurz.
Der eine Ewigkeitsblick
hat. Ja, am besten wäre, wenn jemand was sagt, wenn er aufstehen würde und laut reden, so, weil da hinten versteht man es dich sonst nicht. Der Pius meinte, die Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, jetzt sag, was meintest du, laut?
Die für ihn vorgesehen war, aus der Ewigkeitssicht, aus dem Blick von Gott, vorgesehen war, ehe der Welt grund.
Zum Dritten, hört man mich?
Ja.
Also, dass der Vater gemeint haben könnte, diese Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, so sagt Jesus, ehe der Welt grundgelegt war, könnte doch einfach gemeint sein, die Herrlichkeit, die für ihn schon immer vorgesehen war.
Gut, hier habe ich einen Einwand. Insofern, ich gebe dir recht, dass das so gemeint sein könnte. Ja. Aber wie das Wort Welt hier verwendet wird, wenn du zum Beispiel Vers 14 liest. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie. Wer hasst sie? Die Welt hasst sie. Wer ist die Welt?
Die Juden.
Die Juden, die zur damaligen Zeit lebten. Die Hohepriester, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die ihn ablehnten und ihn demnächst kreuzigen, sind schon am Weg sozusagen, die haben sie schon ausgemacht. Jetzt könnte er, die Welt kann ja viel bedeuten, nicht? Die Grundlegung der Welt, irgendwann die Schöpfung, aber sie kann auch was Spezielleres bedeuten, hier die ganze Meute, die Macht hat, Jesus jetzt zu töten. Die hat Macht und Herrlichkeit. Ja? Weil sie sind die Sieger in dieser Stunde. Und er sagt, aber bevor sie herrlich sind, waren, hast du mich schon längst verherrlicht gehabt. Also die Frage ist für mich, nicht, dass es nicht sein kann, was Pius sagt. Für mich ist immer nur die Frage, die nächste Frage ist dann, meint er das gerade hier? Redet er von Schöpfung oder hier? Oder redet ihr eigentlich von anderen Dingen, gerade hier? Kann in anderen Kapiteln, Büchern durchaus dann das lehren, aber vielleicht nicht gerade hier. Okay? Das ist überhaupt die Welt, ist ein spannendes Thema im Johannesevangelium. Was ist die Welt? Die Welt wurde durch ihn, Johannes 1. Muss jetzt gar nichts mit Schöpfung zu tun haben. Es kann von der es kann die Rede sein von den Jüngern, so wie die Welt ihn hasst. Gell? Die Welt hat ihn gehasst. Das waren die unmittelbar Beteiligten. Pharisäer, meine Meinung, okay? Sag nur meine Meinung. Die unmittelbar Beteiligten, aber nicht die ganze Welt hatte dieselbe Meinung. Manche dieser Welt, Petrus, war auch Teil dieser Welt, hatte aufgrund dieser Spaltung eine andere Meinung. Und dieser Teil der Welt wurde gerettet. Und dieser Teil wurde durch Jesus Christus. Er hat das ewige Leben zugesprochen bekommen, geboren vom Vater. Dieser Teil wurde und der andere Teil kannte ihn nicht. So verstehe ich das zum Beispiel, die Welt. Ja? Ja?
Die zwei Teile, die du ansprichst, kommen ja hier in diesem Vers sehr zur Geltung. Ich habe ihnen dein Evangeliumswort gegeben. Die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht zu diesem Weltsystem gehören. Und jetzt kommt das Eigenartige, dass Gott ja sich ein Volk ausbedungen hat. Die Israeliten haben ihn immer bekämpft und abgelehnt, ihm nicht gehorcht. Und dann war die Folge davon, das, was Johannes betitelt, 73 Mal erwähnt er die Juden. Und damit meint er nicht die wahren Israeliten, die Gott folgten und die auch Jesus angenommen haben, wie wir sehen. Viele haben sich bekehrt. Sondern er meint diese, die diesem Weltsystem entsprechend genau gleich Gott gegenüber hasserfüllt waren, ihn abgelehnt haben. Das sind die beiden Teile, das sind die beiden Systeme. Und entweder gehört man zum einen oder zum anderen. Wenn man zu diesem gehört, ist das nur aufgrund der großen Barmherzigkeit, Liebe, Güte, Langmut Gottes, unseres Vaters, der gesagt hat, ja, diesen Menschen kann ich gebrauchen. Hat nichts mit unserem Verdienst zu tun. Wie immer wir gelebt haben vorher
oder ein bisschen, wie wir leben. Kürze ein bisschen ab. Kürze ein bisschen ab. Sag selber, aber kürzer. Also du meinst, die Welt ist an zwei Teile. Die Juden ist einer Teil der Welt und die anderen?
Nein. Ich meine, die wahren Gläubigen, die wahren Israeliten, die können aus Israel kommen, die können aus irgendeinem Volk kommen. Und wenn wir meinen, dass ja, es ist etwas so weit entfernt von der Wahrheit, plötzlich macht es Klick bei irgendjemandem, und ob es in Japan oder in Südafrika oder in Mittelafrika ist, Gott kann jeden Menschen gebrauchen, aber er muss ihm zuerst vorher die Disposition geben, damit er die Wahrheit akzeptiert.
Wenn ich die richtig verstanden habe, gibst du mir insofern recht, dass die Welt aus zwei Teilen besteht, wenn ich es zusammenfassen darf, ungläubige Teil und gläubige Teil, oder? So?
Ja.
Okay, ja.
Vielleicht eine große Menge dazwischen, die noch nicht sich mit weder der einen Seite noch der anderen Seite auseinandergesetzt haben.
Mal schauen, ob ich es finde. Finde ich gerade nicht. Okay, so verstehe ich es auch.
Dazwischen gibt es nicht, glaube ich. Genau. Weil dazwischen, entweder du hast dich entschieden oder nicht, entweder du gehörst zu Gott, zu Jesus oder nicht. Und wenn du dich nicht entscheiden kannst, dann sagt die Bibel im Gesamtkontext genau auch, dann gehörst du zu denen, die
verloren gehen. Ja. 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 Ah, warte mal, gleich, Werner.
Ich bin da mit dem Fragen, dass ich ein bisschen Disziplin habe, weil ich sehe, dass einige aufzeigen wie du. Kommt man nicht dran.
Wir bräuchten jemanden, der das ein bisschen überblickt und sagt, nächster oder so.
Ich weiß, wie wir eine Regel haben für die ganzen nächsten Tage, weil wir sie einige Zeiten auf und
ja, Entschuldigung, wenn du schon lange aufgesagt hast, ich habe dich echt nicht gesehen.
ich kann das schon nachvollziehen, was du gesagt hast, und auch die Kommentare, aber es erscheint mir auch ein bisschen künstlich.
Ja.
Und zum Beispiel in Vers 11 steht...
Welches Kapitel?
Jetzt in 17.
Ja.
Sagt Jesus, und ich bin nicht mehr in der Welt und diese sind in der Welt und ich komme zu dir.
Mhm.
Ich denke, ich habe immer gedacht, das ist nicht so schwer zu verstehen. Der stirbt und wird auferweckt und geht dann zum Vater zurück, aus der Welt zurück in den Himmel. Also, ich finde es ein bisschen kompliziert, die Schleife, die ihr da dreht. Welt kann doch auch Welt, kann einfach die Welt bedeuten, oder?
Ja, natürlich. Also ich gebe dir vollkommen recht, das ist nicht einfach. Und er kann auch innerhalb von einem Kapitel das Welt in zwei verschiedenen Bedeutungen verwenden, hält ihn auch niemand davon ab. Und darum sage ich auch nicht, ich habe es sicher verstanden. Ja. Aber da gibt es einen Vers, die Welt wurde durch ihn gerichtet und die Welt wurde durch ihn gerettet und das ist alles im selben Vers. Ich finde ihn gerade nicht. Aber es gibt eben doch auch komplizierte Verse, wo das mit der Welt dann, wenn man die Welt als Erdkugel verwendet, versteht, auch nicht passt.
Weltsystem, ja.
Okay. Gehen wir weiter?
Ja.
Ich lese jetzt da ab Vers 11. Oder? Na, ab Vers 9 sind wir. Ich ersuche dich für sie, nicht für die Welt ersuche ich dich, sondern für die, die du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Und das meine ist alles dein und das deine ist mein und ich bin in ihnen verherrlicht worden und ich bin nicht mehr in der Welt und diese sind in der Welt und ich komme hin zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, so wie wir eins sind. So, auf das will ich kurz eingehen, damit sie eins sein, so wie wir eins sind. Das kann jetzt so bedeuten, wenn jetzt der Vater ist oben, okay, in meiner Darstellung, der Sohn ist unten und die zwei sind eins. Damit, und da sind jetzt die Jünger. Jetzt kann man sagen, so wie die zwei eins sind, sollen auch sie alle eins sein. Okay? Oder man sieht es anders. So wie wir eins sind, und hier sind die Jünger, und oberhalb ist der Vater, okay, sollen auch die Jünger mit dem Vater eins sein. Also das Einssein nicht zwischen den Jüngern als Ziel, sondern zu Gott. Warum ist das jetzt interessant? Der Sohn hatte Vorzüge vom Vater. Gell? Er wird ihn auferwecken, er bittet gerade um seine Auferweckung, aber er wird weggehen. Aber wenn der Sohn weg ist, was haben dann seine Jünger noch? Der Sohn ist weg, sein Vater ist ja mit seinem Sohn zusammen oder der Vater hilft dem Sohn, der Sohn ist weg, was haben seine Jünger noch? Und jetzt betet er darum, dass Gott, so wie er sich gekümmert hat um die Jünger, jetzt Gott selbst um sie kümmert. Heiliger Vater, bittet er jetzt, Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien, so wie wir eins sind. Vers 12. Als ich bei ihnen war in der Welt, bewahrte ich sie in deinem Namen. Die, die du mir gegeben hast, beschützte ich, und keiner von ihnen kam um, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Also er sagt seinem Vater, ich beschützte sie in deinem Namen, heißt, verstehe ich als in deinem Auftrag, in deiner Kraft beschützte ich sie. Und wirklich kein Jünger kam um, bis auf den Sohn des Verderbens, der hat sie dann selbst umgebracht. Aber sonst hat Jesus sie beschützt. Wie hat er sie beschützt? Indem er zum Beispiel gesagt hat, sagen wird, wen sucht ihr? Und wenn ihr mich sucht, dann lasst die gehen. Er hat sie beschützt. Oder Er ging von Jerusalem weg und ging rauf nach Galiläa. Weg. Er ging rauf in die Wüste bis in die Stadt Ephraim. Lehrte dort. Weg. Wo glaubt ihr, hat er mehr Zuhörer gehabt? In Jerusalem oder irgendwo neben der Wüste? In irgendeinem Kuhdorf. Aber er ging. Und durch diese Maßnahmen hat er auch seine Jünger beschützt. Aber, sagt er dann, nun komme ich hin zu dir, er ist nicht mehr hier. Und dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude in ihnen haben, eine völlig gewordene. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, weil sie nicht von der Welt sind, so wie ich nicht von der Welt bin. Meine Bitte ist nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Was heißt jetzt das? Ich verstehe es einmal, die unmittelbare Bitte ist, er kann sie nicht mehr beschützen. Es geht jetzt wirklich um ihr Leben. Als Jesus, der Auferstandene, dann kam das erste Mal, kam er hinter verschlossene Türen. Und die waren verschlossen, warum? Sie hatten Angst vor den Juden. Es ging um ihr Leben. Und das Erste, was ich tue, wenn es um das Leben meiner Familie geht, ich bitte Gott, wenn ich nicht mehr kann, dass Gott meine Kinder beschützt. Dass sie weg irgendwie rauskommen. Und ich glaube, das ist das unmittelbare Gebetsanliegen, das Jesus hier hat, dass Gott seine Jünger beschützt. Sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, so wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. So wie du mich in die Welt sandtest, sandte auch ich sie in die Welt. Und für sie heilige ich mich selbst, damit auch sie Geheiligte seien in der Wahrheit. Aber nicht für diese allein ersuche ich dich, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben, mit dem Ziel, dass alle eins seien, so wie du, Vater, in mir und ich in dir, damit auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich sandtest. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, damit sie eins seien, so wie wir eins sind. Welche Herrlichkeit hat er ihnen gegeben? Mit dem Ziel, dass sie eins seien, so wie wir eins sind. Hat da jemand eine Idee? Welche Herrlichkeit, im Vers 22, und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben.
Die gleiche, auch den Heiligen Geist.
Ja, den Heiligen Geist. Ja.
Und die gleiche Verheißung der Auferstehung.
Die gleiche Herrlichkeit, ja.
Die Verheißung der Auferstehung.
Ja. Hat das was mit dem Heiligen Geist vielleicht auch zu tun? Meinst du? Ja, ich meine auch.
Geistesleben.
Genau. Der Geist irgendwie die Anzahlung dieses Lebens, das versprochen wird. Jesus sagt einmal, ich rede Geist und Leben. Und dann steht irgendwo mal, da sprach er von dem Geist, der kommen sollte. Johannes 7, glaube ich. Damit sie zur vollendeten Einheit gebracht werden und damit die Welt erkenne, dass du mich sandtest und dass du sie liebtest, so wie du mich liebtest. Also diese Einheit hat das Ziel, dass die Welt erkennt, dass Gott die Jünger gleich liebt wie den Sohn Jesus Christus. Und aus dem schließe ich dann zum Beispiel, dass diese Einheit zugedacht ist. Vater, Sohn ist eins. Aber jetzt bittet Jesus, dass der Vater, dass die Welt, dass der Vater an seinen Jüngern in gleicher Weise handeln soll, damit die Welt kann, was Jesus versprochen hat, dass er wirklich gesandt wurde. Er hat ja das ewige Leben versprochen. Und der Vater muss das jetzt tun, durch den Geist und so ist alles inbegriffen, ja? Damit die Welt checkt, das stimmt, was Jesus gesagt hat, es erfüllt sich. Und das bedingt, dass der Vater in gleicher Weise an den Jüngern handeln muss, wie er am Sohn handelt. Insofern sollen sie eins sein, bittet er den Vater. Er bittet um Gnade bei Gott, dass Gott wirklich handeln muss, soll, bitte. Vater, die, die du mir gegeben hast, ich will, dass auch sie bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gabst, weil du mich liebtest vor Gründung der Welt. Gerechter Vater, und die Welt kannte dich nicht, aber ich kannte dich, und diese kamen zur Kenntnis, dass du mich sandtest. Hier haben wir es wieder. Und diese kamen zur Kenntnis, dass du mich sandtest. Basic. Oder? Und ich tat ihnen deinen Namen kund und ich werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebtest, in ihnen sei und ich in ihnen. Dass wir die Liebe erfahren, mit der Gott den Sohn liebte. Diese Grundeinstellung, ich folge Jesus Christus nach. Er ist mein Retter in meinem Leben, er ist mein Herr. Diese Grundeinstellung teile ich mit ganz vielen Christen. Egal, wie sie manche Lehrfragen sonst beurteilen. Ja? Es ist ein Unterschied, ob jemand sagt, Jesus Christus, den kannst du vergessen. Oder ob jemand sagt, Jesus Christus ist mein Herr. Und dann hat er halt nur gewisse Vorstellungen, wie dieser Herr innen funktionierte, wie er verbunden war mit Gott, wie Gott irgendwie funktioniert, gell? Wie Errettung. Er ist sich auch völlig, wir sind uns einig, wir haben die Gnade in Jesus Christus. Aber wie die Gnade, wie Gott es schaffte, gnädig zu sein, gibt es wieder verschiedene Vorstellungen unter Christen. Wie funktionierte das Kreuz? Was brauchte es da, damit Gott mir gnädig sein kann? Wir sind uns alle einig, es brauchte Jesus Christus. Aber dann im Detail gibt es die Rechtfertigungslehre und andere Vorstellungen. Ja, aber die Basic-Sachen sind Gnade in dem Menschen oder in der Person Jesus Christus. Und das verbindet mich mit dieser, also wir sind geduldet als Besucher in einer Pfingstgemeinde. Und ich denke nicht pfingstlerisch. Ja, ich bin selbstständiger Denker und ich kann viele Dinge, sehe ich nicht gleich. Gell? Sprachenrede, Dreieinigkeitslehre, Rechtfertigungslehre, die Lehre vom Satan, die Lehre vom ewigen Leben, wie sich das im Detail gestalten wird und so. Aber ich habe im Laufe meiner Jahre gelernt, in den Grundzügen verstehe ich mich mit vielen Christen. Manche Christen haben die Sorge, wenn ich Jesus, wie Jesus funktioniert oder wie Gott mit Jesus verbunden ist, falsch verstehe, ist das schon Götzendienst. Und das kommt vielfach aus dem Denken, wenn man das Alte Testament liest, und da liest man, dass Gott die Götzen hasst. Okay? Und in dem Denken bleibt man dann stehen und denkt sich, wenn ich jetzt Jesus zu Gott dazugib, ist das doch auch Götzendienst. Weil es stimmt ja nicht. Gell? Ich mache einen Fehler beim einen wahren Gott. Und ich kann das nachvollziehen. Aber ich persönlich, ich mache für mich noch den Unterschied des, Gott sagte schon immer im Alten Testament ganz viel, Götzen hasse ich. In den verschiedensten Formen, gell, sind Nichts, sind Drecke, sind Wehe, du tust es, sie schlachten die Kinder für sie. Gell. Ich hasse sie. Aber das sagt er nie über den Sohn. Das ist eine völlige andere Beziehung, die Gott gegenüber Jesus hat und der Einstellung, die er gegenüber seinen Sohn hat. Er sagt, Jesus sagt, alles, was dein ist, ist mein. Würde Gott sowas über die Götzen sagen, irgendwie zulassen, dass er Götz sagt, dass man das auf die gleiche Stufe stellt. Jesus und Götzen. Nur weil ich bei Jesus sein inneres Wesen irgendwie was schwierig ist, für viele Christen falsch verstanden habe. Also in meinem Leben, ich kann Zeugnis geben, bei mir war es nicht so. Ich habe auch, wie ich checkt habe, dass die Dreieinigkeit nicht stimmt, ich habe nicht Buße getan. Ich habe ja vorher auch nichts falsch gemacht. Ich habe Jesus gefolgt, so wie ich nachher folge. Und ich mache immer so, wie ich es verstehe. Ich musste nicht Buße tun, es war für mich keine Sünde. Wenn der Vater den Sohn liebt, sie sind eins. Das heißt, sie sind total miteinander verbunden. Der Vater liebt den Sohn und will, dass sein Sohn geehrt wird und dass die Menschen seinem Sohn folgen. Ist das eine total andere Basis, die er zu den Götzen hat. Ich kann mir vorstellen, es gibt Einwände. Ich kann auch damit leben, dass Leute das anders sehen. Völlig okay für mich.
Ja, ja, vielleicht von meiner Seite aus, das ist für mich auch eine ganz wichtige Frage. Ne? Weil wenn wir jetzt nicht trinitarisch denken, dann es geht um Jesus, klar, ist kein Götze, klar, aber es ist dann nicht ein anderer Jesus, ein anderer, den ich dann anbete, weil ich will ja mit den Geschwistern eins sein, auch in der Anbetung. Ne? Bete ich dann nicht einen anderen Gott an, wenn ich sage, das ist der präexistente Jesus, oder aber es ist Jesus der Mensch?
Ja. Ja. Roland, gell? Du bist einer, der gut nachdenkt, habe ich schon mitgekriegt. Und sehr gewissenhaft so. Es gibt so einen Vers im Korintherbrief, dass Leute einen anderen Jesus predigen. Ist euch der im Kopf? Ja? Und der Vers wird sehr schnell hergenommen, um zu sagen, schau, du hast ein anderes Verständnis über Jesus, du predigst einen anderen Jesus. Und das ist schlecht. Was aber normalerweise nie gemacht wird, ist, dass ich den Begriff einen anderen Jesus predigen innerhalb des Korintherbriefs zuerst definiere. Was war denn das für ein anderer Jesus? Okay? Was macht ein anderes Verständnis über ein gewisses Detail von Jesus zu einem anderen Jesus? Und wo ist es nur ein Unterschied, ja, weil der eine denkt, irgendwas, mir fällt jetzt gerade nichts ein, irgendein Detail, was nicht wichtig ist. Gell? Der eine denkt so, der andere denkt so. Ab wann wird eine Lehre über einen Jesus, die unterschiedlich ist, zu einem anderen Jesus? Und das müsste man, ich habe das hier nicht parat, aber das müsste man anhand des Briefes, wo der Vers vorkommt, müsste man genau studieren, was macht denn diese Lehre so anders, so gravierend anders. Ich habe nämlich die Vermutung, ich habe das schon durchgelesen in Korinther, dass es hier darum geht, dass Leute, Juden, die nicht Christen geworden sind und Jesus nicht folgten, sondern Jesus als Juden predigten, als Freiheitskämpfer wie viele andere, der aber sonst keine wesentliche Bedeutung für die Geschichte Israels hatte. Also nicht gläubig waren eigentlich, dass er von dem redet. Und da gab es verschiedene Geister, andere Propheten. Gibt es ein wesentlicher Vers, ist 1. Johannes Kapitel 4. Wer Jesus nicht im Fleisch gekommen bekennt, ist nicht von Gott, oder? Und da gibt es diese Idee, hält sich stark, dass es hier darum geht, ich müsste ein richtiges Verständnis von Jesus Innerem haben, wie er innen drin funktioniert, sonst wäre ich nicht von Gott. Weil ich muss ihn ja im Fleisch bekennen, im Fleisch gekommen bekennen. Und die einen sagen, die Trinitarier sagen, du Unitarier oder Nicht-Trinitarier, du bekennst Jesus nicht im Fleisch gekommen, denn du bekennst nicht sein Gekommensein, Inkarnation. Also bist du nicht von Gott. Und der andere sagt, der Unitarier sagt, nein, du bekennst Jesus nicht im Fleisch, weil du mischt Fleisch und Gottsein. Also bekennst du Jesus nicht im Fleisch, also bist du nicht von Gott. Mein Ansatz ist der, ich versuche herauszufinden, was heißt denn der Vers im 1. Johannesbrief im Rahmen des Briefes. Und da bin ich draufgekommen, es geht im Brief nie darum, wie Jesus innen drinnen funktioniert. Das ist nicht das Thema des Briefes. Dann wird der eine Vers auch nicht davon sprechen. Aber was ich im ersten Johannesbrief finde, ist ganz am Anfang zum Beispiel, das Leben, wo also geht es um Jesus, am Anfang, wenn wir das kurz lesen. Ich lese kurz, weil ich weiß nicht alles auswendig. 1. Johannes Kapitel 1, Vers 1. Ihr hört dann vielleicht auch andere Meinungen, gell, von anderen Leuten, die hier reden. Das ist völlig okay für mich. Ihr müsst euch eure eigene Meinung bilden. Und jeder kommt mit seiner Meinung, hört sich irgendwas an und geht mit seiner Meinung. Das, was von Anfang war, das, was wir gehört haben, das wir mit unseren Augen gesehen haben, das wir angeschaut und unsere Hände betastet, betreffend das Wort des Lebens. Wann war das bei den Jüngern, dass sie das Wort des Lebens mit ihren Händen betasteten?
Als Jesus mit ihnen war.
Ja, nach seiner Auferstehung. Da ist es wesentlich. Wir haben mit ihm gegessen. Apostelgeschichte, das war das Typische. Wir haben die mit ihm gegessen haben. Wir sind seine Zeugen. Nach der Auferstehung. Und ich, dort nach der Auferstehung wurde das Wort des Lebens geoffenbart. Vorher war es Glauben. Jesus sagt, ja, ich werde auferstehen. Sie haben es ja nicht kapiert. Aber wie sie es dann gesehen haben, da war es offensichtlich. Ja, ist das jetzt das Wort des Lebens ist Wirklichkeit. Okay? Und wir haben nicht nur darüber gehört in einem Vortrag, wir haben es geschaut, wir haben es betastet. Er ist auferstanden. Was haben Sie denn betastet? Sein Fleisch auferstanden. Okay? Und das war das Zeugnis der Jünger. Jesus ist auferstanden. Wir haben ihn betastet. Und dann gab es andere Propheten im jüdischen Volk. Das Video werden in Kapitel 4 dann angesprochen. Kapitel 4, Vers 1. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind, weil viele falsche Propheten, ich glaube, hier ist vom Judentum die Rede, Propheten aus dem Judentum, die Jesus nicht als Auferstandenen akzeptierten, die waren nicht dabei bei der Auferstehung und gesagt, das ist ein Blödsinn, das ist gar nicht auferstanden, gestohlen haben sie und so weiter. Gell? Die sind auch in die Welt hinausgegangen und an diesem erkennt ihr den Geist Gottes. Die Propheten behaupten, ja, sie hätten einen Geist. Es ist ja nicht so, dass der Prophet sagt, ich habe mir das im Schlaf selbst ausgedacht. Da sagt er auch, der Geist ist mit mir und Gott ist mit mir. Und jetzt sagt er, da erkennt ihr den Geist, ob er wirklich aus Gott ist oder ob dieser falsche Prophet ist. Nämlich, an diesem erkennt ihr den Geist Gottes, jeder Geist, der Jesus als den Gesalbten im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus als den Gesalbten im Fleisch gekommen bekennt, ist nicht aus Gott. Es geht hier nicht darum, Jesus Inneres zu verstehen, richtig zu verstehen, um aus Gott zu sein, sondern um die grundsätzliche Tatsache, ist Jesus im Fleisch gekommen? Kannst du jetzt nach der Auferstehung, wenn du das Betasten mit reinnimmst, da haben sie sein Fleisch berührt und haben gesagt, die einen haben gesagt, er ist im Fleisch gekommen, wir haben ihn berührt und die haben gesagt, nein, ist er gar nicht. Oder du nimmst es vorher, bei seinem Leben, vor seiner Auferstehung. Er war im Fleisch gekommen. Okay. Weiß nicht, ob man mir folgen konnte. Was ich mitgeben wollen würde, ist, es gibt ein paar harte Verse im Neuen Testament, die, weißt du, wie jemand nicht im Fleisch gekommen ist, nicht aus Gott. Und wenn man die dann so versteht, unnötigerweise so versteht, hier geht es um eine komplizierte Lehre über Jesus Christus, die man korrekt verstanden haben muss, sonst ist man nicht aus Gott. Und es wäre unnötig, weil es das gar nicht aussagt, weil das nicht das Thema ist in diesem Vers. Dann wäre es ja fatal. Ich wäre viel zu exklusiv. Ich würde auf unnötigen Details herumreiten, die nicht so wichtig sind. Und das will ich gerne mitgeben. Bei solchen Versen aufpassen, das ganze Buch lesen. Was heißt das in dem Buch? Was ist das für eine schlimme Lehre in dem Buch? Und dann erst anwenden.